Es freut mich, dass wir unser Studium über den Heiligen Geist und das geistliche Leben oder die Spiritualität des Menschen fortsetzen können. Wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass der Mensch durch seine Geburt schon blind geboren ist, dass er in einem Zustand ist, wo er jemanden braucht, der ihn leitet, der ihn anleitet, damit er überhaupt gehen kann. Das heißt, der Mensch ist in der Not nach dem Heiligen Geist, der ihn führt und lenkt. Und der erste Schritt, mit dem Heiligen Geist ein Leben zu führen, ist die Neugeburt oder die Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir haben das ein wenig betrachtet, aber wir werden auch in den nächsten Stunden immer wieder darauf zurückkommen, um zu verstehen, was das bedeutet. Heute wollen wir das Ganze von dem Aspekt der Heiligkeit anschauen. Und zwar geht es um das Wort heilig. Was ist das? Was bedeutet heilig sein? Heilig ist vom Begriff her etwas, das besonders ist, etwas, das auf die Seite gelegt ist, etwas, das nicht das Übliche ist, etwas Heiliges, etwas Besonderes, das ist heilig. Das Wort heilig betrifft Gott in allen seinen Funktionen oder Qualitäten. Gott entspricht der Definition der Heiligkeit in allen Bereichen. Weil niemand ist wie er. Er ist allmächtig, er ist die Liebe, er ist unabhängig. Alle Dinge, er ist ewig. Alles, was auf Gott zuspricht, spricht von etwas Besonderem, von etwas, das nie mehr da sein kann. Das heißt, niemand ist wie Gott. Niemand kann wie Gott sein. Er ist, haben wir gesehen, per Gesetz, die Ursache allen dessen, was geschaffen ist. Somit ist Gott heilig. Nichts ist ihm gleich. Und jetzt haben wir in der Heiligen Schrift schon von Anfang an den Auftrag Gottes, dass wir, seine Kinder, heilig sein sollen. Der Petrus greift das auf und sagt im ersten Brief, schon im ersten Kapitel, sagt er ab Vers 14, als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, das ist Gott und Christus, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das, was Gott an sein Volk in der Wüste gesagt hat. Ich bin heilig. Ich bin besonders und ihr sollt auch besonders sein. Was meint er konkret damit? Um das zu verstehen, ist es wichtig zu sehen, den Anfang erneut. Der Mensch im Bilde Gottes geschaffen, er ist derjenige, der gemacht wurde, um auf dieser Erde eine Aufgabe zu erfüllen. Und die war, er sollte König, er wurde zum König der Erde gemacht. Er sollte verwalten, versorgen, bebauen. Er war der Heilige auf dieser Welt, der Besondere, der Außergewöhnliche, zu einem erhabenen Werk geschaffen worden. Es war auf der Erde niemand wie er. So, als der Mensch auf der Erde gemacht wurde, war er der Heilige. Er war der, der besonders war von allen anderen und hatte eine besondere Aufgabe, die niemand sonst auf dieser Erde zugewiesen bekommen hatte. Er war derjenige, der das Mittel des Lebens auf alles, was auf dieser Erde ist, herbeiführen sollte. Er, durch ihn, sollte das Leben auf dieser Erde erhalten werden. Welches ist das Mittel, welches alles Leben erhält? Vom Grundgesetz wissen wir, alles braucht Kraft, alles braucht Energie, alles, um zu funktionieren und zu leben, braucht etwas, das von Gott ausgeht. Weil nur von ihm geht die Kraft aus. Nur er ist die Ursache allen Wirkens, allen dessen, was sich auswirkt. Deshalb hat Gott die Erde gemacht und er hat sie abhängig gemacht vom Menschen, dass dieser durch die Verbindung, die er zu Gott hat, die Liebe Gottes auf die ganze Erde führt und damit das Leben auf der Erde erhält. Das war das, was den Menschen heilig machte. Das heißt, es machte ihn besonders von allem, weil er sollte die Liebe Gottes, wodurch alles Leben lebt, auf dieser Erde erhalten. Er war das Bindeglied zwischen Gott und dieser Erde. Also war der Mensch etwas ganz Besonderes. Das ist die Heiligkeit des Menschen, zu der er gemacht war. Nämlich, wenn Gott die Liebe ist und damit ist Gott heilig, würde der Mensch, der das Leben auf dieser Erde durch die Liebe Gottes erhalten soll, bewahren soll, in demselben heilig. Heiligkeit ist gleich Liebe. Das heißt, jeder, wenn wir von heilig sprechen, müssen wir, um auf den Menschen uns zu beziehen, wenn Gott sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, dann sagt er, ich bin die Liebe. Und ihr sollt Liebe üben. Das heißt, Liebe ausleben, von mir nehmen und geben. Damit seid ihr heilig, so wie ich heilig bin. Wir sind nicht heilig wie Gott, indem wir so wie er unendlich sind oder indem wir allwissend, allmächtig. Nein, wir sind heilig, wenn wir in der Lage sind, Gottes Liebe auszudrücken. Das heißt, sie von ihm zu nehmen durch Vertrauen und weiterzugeben, dorthin, wo uns Gott getan hat, es zu tun. Das ist heilig sein für den Menschen, seine Liebesfähigkeit. Aber der Mensch verliert seine Heiligkeit, mit der er gemacht wurde, der geschaffen wurde, indem er Gott misstraut. Und so wird er ein Sklave von Satan und seinen Engeln. Diese nehmen ihn gefangen in Stolz und Selbstsucht. Damit ist der Mensch nicht mehr heilig, weil die Liebe Gottes nicht mehr in ihm ist. Das ist alles, was den Menschen heilig macht. Es ist die Liebe Gottes in seinem Herzen. Das ist die Heiligkeit, die dem Menschen verloren gegangen ist. Und es fiel mir auf, und ich möchte es immer wieder vorlesen und sehen, als Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht, da sagt er ihnen in Kapitel 5 in Johannes, Vers 39 bis 42 lese ich. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben? Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Und wer die Liebe Gottes nicht in sich hat, das heißt, sie von Gott nimmt, um sie weiterzugeben, der nicht in der Abhängigkeit von Gott lebt, ist nicht heilig, kann nicht heilig sein. Wenn es etwas gibt, was auf dieser Erde einen Menschen von dem anderen Menschen unterscheidet, dann ist es die Liebe Gottes im Herzen. Es geht nämlich nur, ob man sie hat oder nicht hat. Als der Mensch, als Adam und Eva gegessen haben von der Frucht, sind sie aus einem heiligen Zustand in einen unheiligen Zustand gekommen. Die Liebe, die sie bis dahin hatten, indem sie von Gott nahmen und weitergaben, war jetzt weg. Die Verbindung war unterbrochen. Und jetzt hatte sich Satan und seine Engel dazwischen gestellt. Und jetzt war der Mensch in Selbstsucht und Stolz eingebettet. Und das ist alles andere als ein heiliger Zustand. Und das führt dann zum Tod des Menschen. So, wenn Gott sein Volk ruft oder einen jeden von uns, heilig zu sein, wie er ist, dann ist es seine Liebe auszuleben. Nur das macht den Unterschied. Weil in dieser Liebe, wie wir das nächste Mal sehen, in dieser Frucht sind alle Qualitäten, die der Mensch braucht, um zu leben. Alle seine Bedürfnisse sind darin gestillt und sind darin vorhanden. Deshalb ist der Verlust der Heiligkeit des Menschen, der Verlust der Verbindung zu Gott, was ihn unfähig macht, zu lieben, nichts anderes als der unheilige Zustand. Und das ist der Tod. So, erinnern wir uns noch einmal von Gottes Konzept des Lebens. Erinnern wir uns, wie hat er denn das Leben gemacht? Als Gott den Menschen schuf, oder auch diese Erde, da schuf er ein Wesen, das sich vermehren soll, ohne jemals ein Ende zu haben. Es hat einen Anfang, aber sollte kein Ende haben. Jetzt, hier ist Adam. Er ist der erste Mensch. Er wurde von Gott geschaffen. Aus Erde, haben wir gesehen, und aus seinem Hauch, welches der Geist ist. Adams Leben sollte unendlich weitergehen. Aber Adam sollte nicht ohne Nachkommen sein. Er sollte in alle Ewigkeit Nachkommen haben und diese Nachkommen, jedes der Individuen, sollte ebenso wie er unendlich weiterleben. Aber jetzt, wessen Leben leben die Individuen, die von Adam kommen? Haben sie ihr eigenes Leben oder Adams Leben? Wir müssen verstehen, dass Eva wurde aus Adams Leben gemacht. Eva war nicht aus Erde gemacht worden. Eva musste kein Lebenshauch eingeflößt werden, weil Eva kam aus einem lebendigen Wesen, aus Adam. Eva war eine neue Person, ein Individuum, aber aus Adams Leben. So, wessen Leben lebt jeder Nachkomme Adams von damals bis heute? Es kann nur Adams Leben sein. Wir sind alle 100% von Adam. Die Gene, die wir haben, den Geist, den wir haben, ja, er ist über die Jahrtausende verändert worden, aber es ist immer noch sein Erbgut. Wir sind zwar ein eigenes Individuum, aber wir haben kein eigenes Leben. Dieses Leben, das wir leben, ist das Leben, das Gott Adam gegeben hat. Und deshalb leben wir alle aus Adams Leben. Jetzt ist es aber passiert, dass Adam sein Leben verliert. Was wird jetzt aus ihm und aus seinen Nachkommen? Er verliert seine Heiligkeit, er ist nicht mehr in der Verbindung mit der Liebe. Ohne Liebe gibt es kein Leben, keine Lebenskraft, weil die Liebe ist die Lebenskraft. Was passiert mit Adam, als er gegessen hat? Gott hat ihm gesagt, wenn du essen wirst, wirst du sterben. Adam stirbt. Weil es die Gnade gibt, stirbt er nach fast 1000 Jahren. Aber Adam stirbt. Und was passiert mit dem Leben, das er vergeudet hat? Das er durch sein Misstrauen zu Gott weggetan hat. Was passiert mit seinen Nachkommen? Adam ist nicht der Erste, der stirbt, aber sein zweitgeborener Sohn stirbt. Aber es stirbt auch Kain. Und es sterben seitdem alle Nachkommen Adams. Das heißt, der Tod ist uns in die Wiege gelegt worden. Man sagt im Sprichwort, nichts ist sicherer in unserem Leben als der Tod. Weil man weiß, wir kommen auf diese Welt und es gibt keinen Ausweg aus ihr. Deshalb haben die Leute dann mit ihren ganzen Philosophien versucht, einen Ausweg zu finden aus dem Tod. Weil wir wurden ursprünglich nicht gemacht, dass wir sterben. Aber der Tod ist uns in die Wiege gelegt, weil es nicht unser Leben ist. Und weil Adam, dem das Leben gegeben wurde und dessen Leben wir tragen, es weggetan hat, also müssen auch wir alle sterben. Und sicherlich hätte Gott keinen Plan gehabt der Erlösung. Wäre das Drama ja nicht weitergegangen. Aber weil Gott einen Plan hatte, konnte er das Leben des Adams weitergehen lassen und unseres bis heute. Wie sieht Gottes Rettungsplan für Adam und seine Nachkommen aus? Hier sind die Nachkommen Adams, die alle geboren sind, um zu sterben. Und hier ist Adam. Er muss ersetzt werden, das heißt, sein Leben muss erneuert werden. Deshalb wird der Sohn Gottes zum Adam. Christus ist der zweite Adam. Der ewige Sohn Gottes inkarniert. Das ist das, was wir mit der Menschwerdung Christi erklären wollen. Jesus ist der zweite Adam. Adam kann sich selbst nicht erlösen. Wenn aber Adam nicht erlöst werden kann, kann niemand erlöst werden, weil in Adam leben wir alle. Von Adam haben wir das Leben, was Gott ihm gegeben hat. Und um den Adam zu retten und damit auch seine Nachkommen, muss der Sohn Gottes Adam werden. Wie wird er das? Durch den Heiligen Geist. Wir wissen, dass die Bibel schreibt, dass Gott von vornherein verheißen hat, dass aus dem Samen der Frau jemand kommen wird, der wird der Schlange den Kopf zertreten und somit das Heil wiederherstellen. Er wird die Herrschaft Satans, in der Adam hineingefallen war, wieder umstoßen und wieder Herr werden. Und so kommt Christus, gezeugt durch den Heiligen Geist, von seinem Vater und wird der zweite Adam und führt dadurch zu einem neuen Leben. Er muss natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen, bis dieses neue Leben an alle weitergegeben werden kann. Aber wir werden das ja noch in den nächsten Stunden sehen. Auf jeden Fall, Christus wird der zweite Adam und er bringt ein neues Leben. Als Jesus starb und auferstand, ward das Leben des Adam errettet. Adam war wieder lebendig, weil Jesus jetzt Adam geworden ist und ihn neu geschaffen hat. Es gibt wieder Leben. Es gibt wieder eine Möglichkeit, dass auch die Nachkommen Adams errettet werden. Als Jesus Christus aufersteht, steht er auf als eine neue Kreatur, als der zweite Adam. Das ist das Werk der Erlösung für ihn. Sicherlich ist Christus nicht Adam geworden, ohne dass Adam das geglaubt hat. Aber wie kommen wir in den Genuss dieses Lebens, damit wir auch ein neues Leben haben? Wie kann sich das neue Leben auf die Nachkommen Adams übertragen? Auf die Nachkommen Christi, ja, die jetzt Nachkommen Christi sind. Es gibt nur einen Weg, nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Einzige, der diese Möglichkeit schafft, dass das Leben Christi, was er gelebt hat, in das Leben der Nachkommen Adams kommen kann. Das heißt, in meines und in dein Leben. Wie kommt er rein? Kann er einfach so kommen? Können wir einfach so erlöst werden? Nein. Wir müssen glauben. Die Voraussetzung, dass wir Teilhabe werden der göttlichen Natur des zweiten Adams, dass wir das neue Leben haben, ist der Glaube, das Vertrauen. Damit bekommen wir den Heiligen Geist, der uns das Leben Jesu bringt und uns wieder mit Gott verbindet. Ja, das führt dann zu neuem Leben. Wir kommen vom Tod zum Leben. Das ist das, was hier in Johannes 5 geschrieben steht, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. So einfach steht es da. Der meinem Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ja, der Mensch, der durch den Glauben, durch das Vertrauen in Gott, den Heiligen Geist empfängt, welcher nicht sein Leben bringt, sondern dieses neue Leben, das Christus geschaffen hat, indem er Mensch wurde, indem er der zweite Adam wurde. Dieses neue Leben können wir nur über die Vermittlung des Heiligen Geistes bekommen. Aber da unser Geist nicht gezwungen werden kann, geht das nur über Vertrauen. Deshalb ist die Voraussetzung, dass wir dem Wort Gottes und Gott selbst vertrauen und ihm Vertrauen das annehmen, dann kommen wir vom Tod zum Leben. Und da nicht alle Nachkommen Adams das tun, habe ich hier nur zwei ausgewählt, die glauben, bekommen den Heiligen Geist und vom Tod kommt man zum Leben. Das ist der erste Schritt der Wiederherstellung des Menschen. Es ist das, was die Schrift Neugeburt nennt. Deshalb ist die Frage, reicht es zum Leben, dass ich einmal glaube? Wenn ich jetzt glaube, bin ich dann schon fertig? Schauen wir uns doch ein bisschen an, wie das bei Adam und Christus war. Adam und Christus sind die zwei Wesen. Ich spreche hier von dem Menschen Christus als Geschaffener, nicht von dem Ewigen, der Mensch wurde. Beide mussten den Glauben und die Verbindung zu Gott befahren. Jesus sagt hier in Johannes 5 so deutlich, Vers 19, wahrlich, wahrlich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Das heißt, hier ist Christus Mensch. Er ist abhängig von seinem Vater. Er kann aus sich selbst nichts tun. Als Gott kann man alles aus sich selbst tun. Adam konnte auch nichts aus sich selbst tun. Er wurde gesetzt in den Garten Eden und er war heilig. Christus, als er geboren wurde, auch dadurch, dass er von der Maria die sündige Natur erbte, war er dennoch heilig, weil er war in ständiger Verbindung mit seinem Vater. Er war nicht 100% Adam, er war nur 50% von Adam und 50% von seinem Vater. Und dadurch konnte er durch die göttliche Natur von seinem Vater immer diese Heiligkeit bewahren. Deshalb wurde er und Adam, mussten sie auf die Probe gestellt werden. Aber sie waren heilig von Anfang an. Es gab nichts in ihnen, was unheilig war. In Christus gab es nichts, was unheilig war, trotz des Tragens der sündigen Natur. Und wir werden sehen auch in einem Menschen, der als Nachkomme Adam auf die Welt kommt, kann eines Tages heilig sein, trotz der sündigen Natur. Weil sie kann ja sterben, sie muss ja sterben und ersetzt werden durch die neue Natur. So, sie waren heilig. Sie mussten durch ihr Leben den Glauben bewahren. Jesus wurde aufs Äußerste geprüft, damit er nicht fällt. Er ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er lernte gehorsam an dem, was er litt. Er bewahrte aber seine Heiligkeit. Nicht einmal wurde sie aufgegeben, weil die Motivation ihres Lebens, sowohl des ersten Adams als auch des zweiten Adams, war die Liebe Gottes. Der erste Adam versagte, er misstraute Gott. Der zweite Adam misstraute Gott nicht und blieb immer in der Liebe Gottes. Deshalb ist er der Heilige, der niemand ist durch diese Welt gegangen, wie er ohne Sünde. Immer hat er gelebt aus der Liebe Gottes. Nichts Liebloses war je in seinem Wesen und ist aus seinem Wesen herausgekommen. Jetzt schauen wir uns an, wir, die wir die Nachkommen des ersten Adam sind, und die Nachkommen des zweiten Adams werden oder schon sind. Wie findet das statt? Hier, diese zwei Beispiele beschreiben die Neugeburt. Das sind zwei neugeborene Wesen. Aber sind zwei neugeborene Wesen schon heilig oder ich sage jetzt mal ganz heilig? Ich meine, sie sind gerufen, ganz heilig zu werden. Aber sind sie es schon? Einfach durch die neue Geburt. Sie haben jetzt ein neues Leben. Aber sind sie so wie Christus und wie ihr Vorfahre Adam, bevor er gesündigt hat? Nein. Sie sind noch nicht ganz heilig, sondern müssen es noch werden. Ein neugeborener Christ hat angefangen, aus Gott zu leben, aus dem Heiligen Geist. Aber er muss in einem täglichen Prozess lernen, seinen Stolz und Egoismus zu kreuzigen und zur Heiligkeit vorwärts zu kommen. Der Paulus sagte, ich sterbe täglich. Warum musste er täglich sterben? Musste das Heilige in ihm täglich sterben? Natürlich nicht. Nur das, was nicht heilig ist, muss in uns täglich sterben. Nur das muss hinweggetan werden. Nur das Unheilige wurde am Kreuz gekreuzigt. Die Sünde wurde abgetan. Nicht das Gute, nicht die Liebe. Deshalb müssen wir verstehen, ein neugeborener Christ ist noch bei weitem nicht fertig. Nein, er hat noch eine ganze Weile, bis er ganz heilig wird. Es ist aber das Ziel Gottes, dass er ganz heilig wird. Wenn die Motivation ihres Lebens ganz die Liebe Gottes ist oder geworden ist, dann sind sie ganz heilig. Es ist eines der Dinge, die im Glauben, in der christlichen Spiritualität, aber auch in der anderen, wie die Menschen das so glauben, nicht verständlich. In jeder Religion handelt die Spiritualität von einer gewissen Reinigung. In der einen sagt man, man muss mehrere Leben durchgehen, weil dieser Prozess nicht in einem Leben beendet werden kann. Das ist natürlich fragwürdiges Denken und zeugt von der Idee, dass ich keine Lösung brauche. Ich kann aus mir selbst. Hauptsache, ich habe Zeit genug. Es ist so wie bei der Evolution. Hauptsache, ich habe Zeit genug. Dann kann ich aus mir etwas tun. Christus sagt, ich kann aus mir nichts tun. Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Wir brauchen die Verbindung zum Heiligen Geist. Aber auch wenn wir die Verbindung zum Heiligen Geist haben, sind wir noch nicht fertig. Ja, wir haben ein neues Leben begonnen. Aber dieses Leben muss nicht nur so wie hier bei Adam und bei Christus bewährt werden, weil die mussten ja nur die Bewährung, die mussten ja nur an ihrer Heiligkeit festhalten. Nein, in unserem Leben muss es einen Umwandlungsprozess geben, wo der Stolz und Egoismus, den wir genährt haben, von dem wir gelebt haben, Jahre, Jahrzehnte lang, der muss jetzt in einem Prozess weichen, gekreuzigt werden gegenüber dem Leben Jesu, der Liebe Gottes. Die Motivation von Stolz und Egoismus muss ersetzt werden mit der Motivation der Liebe. Das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen. Und das versteht man nicht wirklich. Entweder geht man, besonders in der Christenheit, in die Richtung, dass man sagt, wenn man neugeboren ist, kann man sein ewiges Leben nicht mehr verlieren. Man hat die Heilsgewissheit und jetzt kann man weiterleben. Man wird ja die Heiligung, in dem Sinne, ganz aus der Liebe Gottes zu leben, nicht erreichen, weil wir sind ja Menschen. Also freuen wir uns, dass wir einmal erlöst, für immer erlöst sind. Aber das ist ein großer Irrtum. Aber dann gibt es noch die anderen, die sagen, der Prozess der Heiligung ist nicht ein Prozess der Reinigung von der Sünde, weil die Reinigung von der Sünde findet am Kreuz statt und der Prozess der Heiligung ist ein heiliges Leben führen ohne Sünde. Ich versuche es noch ein bisschen deutlicher zu erklären. Das heißt, wenn ich zum Kreuz komme, werde ich ganz heilig. Und jetzt könnte ich theoretisch ohne Sünde weiterleben. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, das ist nicht die biblische, es ist die, die einige vertreten und nicht wenige. Und dann, wenn man dann aus diesem Heiligkeit fällt, wenn man dann dennoch sündigt, dann muss man den Weg zurückgehen und wieder von vorne beginnen. Weil Heiligkeit oder Heiligung wäre nicht ein Prozess der Reinigung, das heißt der Wegtun der Sünde und Ersetzen mit der Liebe Gottes. Weil die Sünde ist ja die Lieblosigkeit, Stolz und Egoismus und das andere ist das Ersetzen. So, diese Theorien sind natürlich weder an der Bibel festzumachen, noch in der Realität des Alltags zu beweisen. Schauen wir uns doch das mal an. Wir haben letztes Mal gefragt, wofür braucht der Mensch den Heiligen Geist? Er ist blind geboren. Er braucht einen Leiter und Führer, um sich selbst zu erkennen. Weil er sieht sich selbst nicht mehr. Das größte Übel, das wir mit der Geburt mitbekommen, ist die Unfähigkeit der Selbsterkenntnis. Wir haben ein so verzerrtes Bild von uns. Wir geben uns nicht mal Rechenschaft, wie widersprüchlich und verkehrt wir die Dinge sehen. Besonders über uns selbst. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir uns selbst erkennen und dann einen Ausweg aus der Blindheit zu finden. Und das ist jetzt das, was ich heute ein bisschen zusammenfassen möchte. Ein heiliges Leben führen ist ein Prozess des Zusammenwirkens des Geistes des Menschen mit dem Heiligen Geist. Es ist das Ersetzen der falschen Motivation mit der richtigen. Es ist eine Herzensarbeit. Sie geht über den Verstand. Aber da wir die Motivation im Herzen haben, da Stolz und Egoismus uns nicht bewusst sind, muss es bewusst werden und ersetzt werden mit der Liebe Gottes. Das geht nur über das Leben Jesu, welches uns vermittelt wird mit dem Heiligen Geist. Dieser Prozess kann nicht einmalig entstehen und da sein, weil die Funktionen des Geistes es nicht erlauben. Wie soll einer, der gewohnt war, ein Leben lang, ich sag mich mal, um etwas Banales, auf die Politik sich zu ärgern, dahin kommen und sich von heute auf morgen nicht mehr ärgern, weder über die Politik noch über den Schnellfahrer auf der Autobahn oder der ihm den Weg einfach wegnimmt oder jemand, der ihm was Unrechtes tut. Wie soll der das von heute auf morgen lernen? Ich habe mit meinem Zorn seit Jahren mir vorgenommen, seit 10,5 Jahren, habe ich mir vorgenommen, mich nie mehr zu ärgern. Immer geduldig zu sein. Das sind 10,5 Jahre, wenn nicht schon mehr, seitdem ich mir das fest vorgenommen habe. Habe ich es erreicht? Bin ich so weit, dass ich mich selbst nicht mehr im Mittelpunkt sehe und nur noch das Wohl des anderen? Ich muss Nein sagen. Und dennoch will ich es. Ich sehe einen Fortschritt. Aber ich sehe mich ja meistens erst, nachdem ich mich geärgert habe. Und jetzt muss ich lernen, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss es mir schrittweise beibringen, wie ich eines Tages, noch bevor mich eine Sache ärgert, es sehe, dass es ein Selbstbetrug ist und dass es um mich geht. Und dass ich dann richtig handle. Heiligung ist ein Erziehungsprozess. Und es ist ein Ersetzungsprozess der Natur, mit der wir geboren sind, mit der Natur, die wir durch die Neugeburt erlangen. Wir haben das Fleisch geerbt, wie die Bibel es sagt. Und es ist die Kreuzigung des Fleisches und die Ersetzung desselben mit der Liebe Gottes, was der Heiligungsprozess ist. Die Bilder in der Heiligen Schrift sind unmissverständlich dafür. Und jeder, der was anders behauptet, kann es natürlich auf der Subjektivität, kann jeder sagen, was er will. Aber was sagt das Bild des Kindes, das heranwächst? Sagt das nicht, dass es ein Prozess ist und nicht ein einmaliges Geschehen? Nun ja, möchte einer sagen, das ist doch ganz gut, man wächst, aber man wächst nur im Guten. Es ist nichts Böses dabei. Ja, da könnte man argumentieren. Sicher, mit diesem Bild des Kindes, das heranwächst, könnte man nicht ganz deutlich sehen, dass das nicht ein Umwandlungsprozess ist von etwas Unheiligem in etwas Heiligem. Dass man die Heiligung nicht als ein Umwandlungsprozess sieht von etwas Unheiligem, etwas Heiligem. Aber schauen wir uns doch die Gleichnisse Jesu an. Sein allererstes Gleichnis von dem Sämann in Matthäus 13. Da wissen wir, da geht jemand aus und sät und es fällt das unterschiedlich unter die auf vier verschiedene Böden. Und das ist das, was fällt auf diese verschiedenen Böden, wächst auf dem Boden des Feldes, auf dem Boden des Wegs, auf den steinigen und auf den Boden, wo Dornen und Disteln es fressen. Diese vier Böden, auf nur einem geht es nicht auf. Das heißt, es gibt keine Neugeburt. Die Samen kommen gar nicht in die Erde, sie werden von den Vögeln aufgepickt und verschwinden. Das, was auf den Felsen fällt, gedeiht und wächst schnell, hat aber keine feste Wurzel und stirbt. Das, was unter die Dornen und Disteln fällt, kommt auch heraus, aber dann kommen die Sorgen des Lebens und es geht unter. Nur das, was auf das gute Boden fällt, bringt Frucht 30, 60, 100-fach. Wir haben vier Böden. Auf dreien gibt es eine Neugeburt. Auf zweien werden die, die neugeboren sind, fallen sie weg. Sie bleiben nicht treu. Nur auf einem bleibt es liegen. Und gleich daran sagt Jesus das Sämann, das Gleichnis von den von den Ackerleuten, von dem Sämann, der in der Nacht das Unkraut unter den Weizen kommt. Und er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor. Ich lese in Lukas, in Matthäus 13, Vers 24, anderes Gleichnis vor und sagte: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, Da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zum Hausvater und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen auf dein Acker gesät? Woher kommt denn das Unkraut? Er sagte zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Da sagten die Knechte: Willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er aber sagte: Nein, damit ihr nicht gleichzeitig den Weizen mit ausreißt, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich zu den Schritten sagen: Sammelt zuerst das Unkraut, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Und er deutet es dann und sagt, das ist das Ende des, wenn Jesus kommt in den Wolken des Himmels, dann ist Erntezeit. Aber warum sollte nicht das Unkraut und das Weizen getrennt werden schon davor? Wisst ihr, manchmal kann man gar nicht den Unterschied sehen zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Es gibt Situationen, in denen sich ein neugeborener Christ, der aber noch nicht im Werk der Heiligung fortgeschritten ist, sich über etwas aufregt oder sich böse benimmt, dass man denkt, das ist ferne, dass das ein Christ ist. Wenn man mich manchmal sehen oder gesehen hätte früher, wie ich mich geärgert hätte nach meiner neuen Geburt am 7. Juni 2003, hätte man gesagt, der ist nicht bekehrt. Aber ich war bekehrt und ich bin es immer noch. Ich bin in einem Prozess der Umwandlung, einem Prozess, wo ich täglich erkenne, wo ich mich selbst betrüge, wo ich es ersetzen muss, wo ich zu Gott gehe und durch den Heiligen Geist und durch sein Wort ich klar werde, wo mich mein Herz betrogen hat. Und ich bin so dankbar, dass ich das Kreuz habe, dass ich jeden Tag gehen kann, dass ich das, was ich erkannt habe, hinbringe, dass es weg ist und vom Kreuz die Kraft habe, es nicht mehr zu tun und so fortschreite in der Heiligung. Bis eines Tages mein Herz heilig ist, bis es rein ist, bis nichts mehr Selbstsüchtiges dort wohnt. Das ist mein Ziel. Ohne Heiligen Geist, der uns das Leben Christi Schritt für Schritt mit jedem Tag mehr in unser Leben bringt. Und wir wachsen, unser Herz zu verändern. Wir wachsen in der Gnade, dass wir eines Tages ganz heilig sind. Ich möchte eines Tages, dass nichts mehr in meinem Herzen ist, außer die Liebe Gottes. Dieses ist ein Prozess. Dafür, den kann sich keiner selbst geben, weil wir ja blind sind. Der Heilige Geist ist der Einzige, wodurch wir das Leben Jesu, seine Siege, zu unseren Siegen werden können. Und ja, der Petrus ist gefallen und ich falle. Aber wir fallen nicht, weil wir wollen. Wir wollen aufwachen. Wir wollen rein sein. Aber wir fallen dennoch. Deshalb sagt er, Salomo, der diesen Prozess gut kannte, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das Fallen ist etwas Unrechtes. Es ist Sünde. Aber wir tun es nicht aus unserem Überlegten heraus. Wir tun es nicht, weil wir wissen, es ist falsch oder weil wir könnten es nicht tun. Wir tun es, weil wir gebunden und Sklaven sind an der Stelle. Aber wir stehen wieder auf, wir gehen zum Kreuz und schneiden einen Tag nach dem anderen alle Seile ab, die uns an Stolz und Egoismus binden, bis wir eines Tages durch den Heiligen Geist umgewandelt sind in das Ebenbild Jesu Christi. Und so wie er heilig ist, wir auch heilig sind. Nichts wünsche ich mir mehr, als heilig zu sein. so wie Gott heilig ist, seine Liebe aus meinem Herzen herauszustrahlen, weil ich in meinem Herzen verbunden bin durch den Heiligen Geist mit ihm. Amen.